Ja, wir sind heute beim dem letzten Sonntag unserer Predigtreihe über Heimat. Und heute geht es darum, die Heimat zu gestalten. Heimat kann für unterschiedliche Menschen Unterschiedliches bedeuten. Für die meisten bedeutet Heimat hoffentlich auch die Wohnung, worin sie wohnen. Und jetzt gehe ich einfach davon mal aus, dass auch Nicht-Schwaben hier anwesend sind. Wenn man eine Wohnung anmietet, es gibt Menschen, die eine Wohnung anmieten, dann kann man sich ja diese Wohnung als Heimat gestalten. Also man kann die Farbe an den Wänden ändern, von diesem komischen Creme-Weiß weg hin zu welche Farbe auch immer man haben will. Bei Eiche-Rustikaltüren sollte man vorsichtig sein, wenn man die überstreicht, das kann Ärger geben. Man hängt Bilder auf, man hängt Regale auf, man bohrt irgendwo Löcher in die Wand und gestaltet sich seine Wohnung so, wie sich das gut für einen anfühlt und wie man das mag. Es lebt ja im Grunde genommen eine ganze Industrie davon. Davon, dass Menschen sich ihre Heimat gestalten in ihrer Wohnung und auch je nachdem, wenn die Menschen sich verändern, auch wieder neue und andere Möbel reinkommen. Und wenn man bei jemandem zu Hause ist, dann erfährt man automatisch auch was über die Person. Also zum Beispiel, wenn man es schafft, bis ins Wohnzimmer vorzudringen, kann man schon an der Konstellation der Sitzgruppe sehen, was wichtig ist. Sitzgruppe zentriert auf Fernseher. Oder Sitzgruppe zentriert aufeinander. Oder Riesenbücherregal in der Wand. Oder Whisky-Sortiment. Allerdings mit einem Schloss davor. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Oder Möbel mit ganz tiefen Macken überall drin. Und Kritzeleien vielleicht. Also was auch immer es ist, wenn wir in die Wohnung eines Menschen kommen, erfahren wir etwas über diesen Menschen, weil die Wohnung ist die Heimat des Menschen. Und ein Mensch richtet sich seine Heimat ein bisschen so ein, wie er es gerne hätte, aber auch ein bisschen so, wie er ist. Also zum Beispiel, ich hätte mein Arbeitszimmer manchmal gern ein bisschen ordentlicher, aber ich bin es nicht. Das heißt also, mein Arbeitszimmer sieht nicht so aus, wie ich es gerne hätte, mein Arbeitszimmer sieht so aus, wie ich bin. Also so kann es einem auch passieren, dass die Wohnung nicht so aussieht, wie man es gerne hätte, sondern so, wie man letzten Endes ist. Aber wenn man so eine Wohnung anmietet, dann ist man nicht der Besitzer. Das bedeutet, der Besitzer hat immer noch gewisse Ansprüche an mich, wie ich mich in meiner Wohnung verhalte, die ich angemietet habe. Also ich kann ja nicht einfach mal schnell einen Wanddurchbruch machen, weil ich das einfach schöner finde, wenn man vom Klo direkt ins Schlafzimmer gehen kann oder so. Das ist nicht machbar. Und auch bei irgendwelchen Bohreskapaden im Badezimmer in die Fliesen hinein kann man Ärger kriegen. Also obwohl es meine Heimat ist, es ist trotzdem gleichzeitig etwas, was jemand anderem gehört, nämlich dem Vermieter. Und genauso wie man etwas lernen kann über die Person des Mieters, wenn man so sieht, wie der so lebt, kann man ja auch über die Person des Vermieters einiges erfahren und erleben. Und ich vermute mal, dass einige hier auch eine spannende Geschichte mit irgendeinem Vermieter erzählen können, was sie da schon mal an schrägen Sachen erlebt haben. Oder wenn man auf Wohnungssuche ist und dann mit Vermietern in Kontakt kommt oder so, da kann man ja auch manchmal schräge Fragen irgendwie mitkriegen oder so. Also man lernt auch was über den Vermieter kennen, auch darin, wie die Wohnung jetzt aussieht, ob das frisch renoviert ist, ob alles immer nur vom Billigsten repariert wird, weil der Vermieter halt möglichst viel Geld rauskriegen will. Auch da kann man am Zustand der Wohnung ganz deutlich sehen, wie der Vermieter ist. Heimat gestalten. Als allererstes einmal ist diese Welt unsere Heimat. Aber uns geht es da im Grunde genommen genauso wie mit der Mietwohnung. Diese Welt ist nicht unsere, sondern sie hat einen Besitzer, Gott. Gott hat diese Welt geschaffen. Gott möchte, dass wir hier eine Heimat haben, definitiv. Aber genauso wie jeder andere Vermieter auch, hat auch Gott gewisse Ansprüche an unser Verhalten als Mieter. Und man kann es zum Beispiel im Schöpfungsbericht sehen, wo davon die Rede ist, dass wir da diesen Garten bekommen haben, den wir gestalten und bewahren sollen. Es gibt auch verschiedene Geschichten, wo davon die Rede ist, dass Gott der Besitzer eines Weinberges ist oder eines Weinguts. Und dann wird das Verhältnis zwischen Israel zum Beispiel und seinem Vermieter Gott beschrieben. Es gibt auch ein Gleichnis, was Jesus erzählt, wo es darum geht, dass Gott der Besitzer eines Weinberges ist und Jesus der Sohn, der Erbe des Weinbergsbesitzers ist. Und der dann kommt, um mit den Mietern zu verhandeln, und das geht ganz schwierig aus. Aber Jesus ist sozusagen der Sohn des Vermieters, der auf und zu kommt, in unsere Welt hineingekommen ist, um uns ganz klar und deutlich zu sagen, welche Vorstellung der Vermieter, Gott, von unserem Umgang mit unserer Heimat ist. Und mit Heimat meine ich das, was unser Zuhause-Sein ausmacht. Diese Welt, diese Stadt Freiburg, unsere Wohnung, unser Umfeld, unser Geld, unsere Zeit, unsere Gestaltung, das, was zu uns gehört, was unsere Heimat ist. Wie sieht das Verhältnis zu diesem Vermieter aus? Im Johannesevangelium sagt Jesus in den Abschiedsreden Folgendes zu seinen Jüngern: Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener, ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, ich nenne euch Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht wird Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Das ist mein Gebot für euch. Ihr sollt einander lieben. 4 Gedanken möchte ich euch mitgeben. Der erste Gedanke ist, wir sind Freunde. Der Vermieter, der Besitzer, der Großgrundbesitzer, weil die Welt, die Erde ist ja schon ein ziemlich großes Stück. Und wir sind Freunde. Und wenn man befreundet ist, im positiven Sinne, dann ja bedeutet das was ja im Umgang miteinander. Wenn der Vermieter sagt, ich bin dein Freund, und wenn wir als Mieter sagen, wir sind dein Freund, dann gehört eigentlich dazu, dass wir davon ausgehen können, unser Vermieter Gott wird uns nicht übervorteilen. Er wird uns nicht bei der Heizkostenabrechnung über den Tisch ziehen. Er wird nicht versuchen, das letzte Quäntchen Geld aus uns herauszupressen. Allerdings ist es natürlich auch selbstverständlich, dass wir als Mieter, die wir Freunde vom Vermieter sind, dass wir angemessen mit seinem Eigentum umgehen. Dass wir nicht einfach sein Eigentum, weil wir sagen, heuer gehört ja nicht uns, gehört ja ihm, nicht durch Dummheit, Gemeinheit oder Gier einfach zerstören. Ja, wobei, wie sieht die Welt momentan nochmal aus? Es ist gar nicht so einfach, wenn man sich das überlegt, angemessen mit der Welt umzugehen. Wir sind Freunde, Gott übervorteilt uns nicht. Aber wenn uns diese Welt gehören würde, würden wir uns Menschheit als Mieter haben wollen? Okay, der zweite Gedanke, unsere Verantwortung. Jesus gibt uns Verantwortung und er vertraut auf unser Wissen. Er sagt nicht, ihr seid Diener. Ich sage euch ganz genau, was ihr alles machen müsst. Zack, 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 zack. Ich kontrolliere das, und wenn ihr das abgearbeitet habt, dann gebe ich euch eine neue Aufgabe. Sondern Jesus sagt, ich nenne euch Freunde. Ich habe euch alles erzählt, was mir wichtig ist. Und genauso wie ich auf den Vater gehört habe und der mir alles erzählt hat. Und jetzt ist es eure Aufgabe. Es ist euer Job. Ich übergebe jetzt meinen Auftrag an euch. Und so wie sich das im Johannesevangelium darstellt an dieser Stelle, gibt Jesus seinen Jüngern diese Verantwortung und er vertraut auf ihr Wissen. Er vertraut darauf, dass die 3 Jahre, die sie mit Jesus zusammen waren und das, was er ihnen alles gezählt hat, dass das gereicht hat, dass sie wissen, was nötig ist. Und dann fasst Jesus all das nochmal zusammen, indem er sagt, denkt dran, das Wichtigste ist, ihr sollt einander lieben. Das ist das, was ihr tun sollt. Einander lieben. Und jetzt kommt das Spannende, finde ich, wie wir das tun. ist unser Part. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, Gleichnissen oder so, wo deutlich wird, wie Jesus sich das zum Beispiel vorstellt. Aber eigentlich sind die Anweisungen Jesu relativ offen. Ihr sollt euch lieben. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, jetzt tut's, ihr wisst genug. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das, was Jesus sagt, aktuell ist, auch nach 2000 Jahren aktuell ist, ist, dass Jesus nicht genaue ausformulierte Anweisungen gibt, die, wenn sie so genau ausformuliert wären, gebunden wären exakt an die Lebenssituation der Menschen, zu denen er redet, und an die Moden und Traditionen, die diese Menschen haben, sondern dass er sozusagen die Idee, was das Eigentliche ist, ihnen weitergibt, damit seine Jünger, seine Schüler dann diese Idee des Eigentlichen umsetzen in ihre jeweilige Lebenssituation. Deswegen gibt es von Jesus keine genauen Vorschriften darüber, welche Lieder wir singen sollen, wie wir gekleidet sein sollen, wie so ein normaler Gottesdienst abläuft, wie eine Gemeindeverfassung läuft. Soll es überhaupt Gemeindeverfassungen geben? Darf man Kirchen bauen oder darf man keine Kirchen bauen als Gemeinde? Was immer ihr denkt, oder wie soll die ganze Finanzierung stattfinden? Wer darf überhaupt predigen? Was für eine Ausbildung muss man haben? Man könnte ja tausende Sachen sich vorstellen. Jesus hätte ja auch sagen können, und so oft ihr daran denkt, feiert das Abendmahl und schneidet das Brot bitte auf eine Kantenlänge von so und so viel Zentimeter mal so und so viel Zentimeter. So wie es die Landeskirche empfiehlt. Bitte macht auch die Kruste ab. Es gibt, ihr wisst, ihr werdet älter werden und dann wird es Leute geben, die froh sind, wenn sie nur weiches Brot beim Abendmahl haben. Nein. Hat Jesus nichts gesagt. Jesus hat gesagt, feiert es. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er sich damit vorgestellt hat, ein Schlückchen Wein, ein Stückchen Brot oder so. Vielleicht hat er sich das ganz anders vorgestellt. Keine Ahnung, ob das wirklich das war, was Jesus gedacht hatte. Aber Jesus hat uns diese Freiheit gegeben. Es ist unsere Verantwortung. Und weil es unsere Verantwortung ist und wir sozusagen die Idee haben, die Jesus präzise beschrieben hat, liebt einander. Darum wird es dann hinterher auch Stress geben, wenn wir überlegen, wie sollen wir dieses Einanderlieben umsetzen. Jemand, der, was weiß ich, 10 Jahre im Wachkoma war, soll man ihn lieben, indem man ihn weitere 10 Jahre an der Maschine hält, oder soll man ihn lieben, indem man die Maschine abstellt? Definitiv eine strittige Frage. Es gibt ganz viele strittige Fragen. Und es wird deswegen, weil Jesus uns eine Idee gegeben hat von dem, was ihm wichtig ist, aber sehr wenig über die exakte Ausführung mitgeteilt hat, wird es notwendigerweise automatisch immer in christlichen Gemeinden Streit geben, weil die einen sagen, hey, das muss man so am besten umsetzen, und die anderen werden sagen, das muss man so am besten umsetzen. Das ist so, wie jede Familie auch eine eigene Idee davon hat, wie man Kinder am besten erzieht. Aber trotzdem ist es doch so, dass die meisten Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Die Idee davon, wo man hin will, soll den Kindern gut gehen, und sie sollen lebensfähig werden, haben ja, denke ich, alle Eltern. Aber trotzdem, wenn du dir genau anguckst, ne, was man an Fernsehsendungen gucken darf, welche Wörter man benutzen darf, was an Kleidung erlaubt ist, wie viel Computer man haben darf, das ist in jeder Familie vollkommen unterschiedlich. Es wird also immer Diskussionen und Streit geben. Denn in den komplizierten Fragen, die es immer mal hier und da geben wird, wird es niemals eine einfache Meinung geben, die alles klärt. Und wenn wir genau in die Briefe hineingucken, dann stellen wir fest, dass es auch schon zur Zeit der frühen Christenheit so war, dass es immer wieder Themen gab, wo Leute unterschiedlich gedacht haben. Jesus gibt uns eine große Verantwortung. Er gibt die Idee vor, worum es geht. Füreinander gut zu sein, zu lieben. Und wie wir das umsetzen, da vertraut Jesus auf uns. Auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Ideen, auf unsere Kraft, auf unsere Kreativität. Mein dritter Gedanke, nur für uns. Ich weiß nicht, aber ich vermute mal, die meisten Vermieter vermieten Wohnungen, weil sie damit Geld verdienen wollen. Zumindest die Wohnungsbaugesellschaften und diese Investoren machen das auf alle Fälle so. Man kann als Besitzer, der man sehr viel hat, Nutzen davon ziehen, dass es andere gibt, die ganz wenig haben, und diesen Nutzen von ihnen abziehen. Und das ist auch ganz normal, so funktioniert unsere Welt. Wie ist es aber mit dem, was Gott, der Besitzer dieser Welt, uns aufgibt? Wem nutzt die Gestaltung dieser Heimatwelt, dieser Heimatgemeinde? Wem nutzt das? Nutzt das Gott, wenn wir miteinander fair umgehen und wenn wir füreinander gut sind und wenn wir einander lieben? Nutzt es Gott, wenn wir uns nicht belügen, betrügen, bestehlen? Nützt es Gott, wenn wir die Welt nicht ausbeuten, nicht einfach mutwillig zerstören? Das Interessante ist, dass all diese Ideen, die Jesus mitgegeben hat, die sich in diesem Satz "liebt euch gegenseitig" zusammengebündelt sind, dass sie eigentlich keinen wirklichen Nutzen für Gott haben. Das heißt, wir schaffen nicht für den Vermieter, sondern eigentlich tun wir all das für uns. Denn diese Anweisungen Jesu, diese Wünsche des Vermieters sind eigentlich etwas, was für uns sich positiv auswirkt. Es ist nicht so, dass Jesus oder Gott sich von diesem "wir lieben einander" bereichert. Jesus flieht nicht am Ende seiner Messias-Tätigkeit nach 3 Jahren mit einem Millionenvermögen, was er irgendwo gesichert auf einer römischen Bank hat, nach Ägypten, sondern er lässt sich verhaften, stellt sich in die Mitte und sagt zu den Soldaten: "Ich bin es, den ihr wollt, lasst die anderen gehen." Das heißt also, das, was Gott uns aufgibt an Spielraum, diese Welt zu gestalten, unser Leben zu gestalten, unsere Heimat dort, wo wir sind, zu gestalten, nutzt letzten Endes nicht jemanden Fremden, sondern uns. Und mein letzter Gedanke: Gott hilft uns. Man kann sich natürlich wundern, ob das wirklich Sinn macht, das Ganze mit der Nächstenliebe, mit dem für andere Dasein, ob das wirklich das ist, was vorwärts bringt, oder ob es nicht so ist, dass das eine Idee ist, die vielleicht für eine gewisse Zeit ganz nett ist, aber eigentlich untergehen wird. Jesus sagt dort, finde ich, einen großen Satz der Ermutigung an dieser Stelle. Er sagt: "Eure Frucht wird Bestand haben. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben." Ich glaube, dieser Satz steht an dieser Stelle nicht, weil Jesus möchte, dass die Jünger sich jetzt den Kopf darüber zu brechen, wirklich alles, auch wenn ich mir ein schneeweißes Cabrio mit rosa Dach wünsche, sondern ich glaube, es geht darum, dass Jesus deutlich machen wird: Eure Lage, eure Position ist nicht aussichtslos. Ihr seid nicht alleine. Auch wenn ihr jetzt gerade in dieser Situation 12-Männikes seid oder wenn ihr Mitglieder der evangelischen Christenheit in Deutschland seid, die gerade rapide zusammenschrumpft. Ihr braucht keine Angst haben. Es ist nicht alles für die Katz, sondern eure Frucht wird Bestand haben. Ihr seid nicht alleine, weil ihr könnt Gott bitten. Ihr könnt Gott bitten, dass er handelt und dass er das, was ihm wichtig ist, auch unterstützt. Wenn wir das tun, was Jesus Christus vorantreibt, was ihm auf dem Herzen liegt, dann bin ich überzeugt, geht auch was vorwärts. Und wenn wir unser eigenes Ding machen, unsere eigene Vision verwirklichen und uns irgendwie bewusst oder unbewusst an Jesus vorbei manövrieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass nichts passieren kann. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns immer wieder überlegen, was ist eigentlich das Hauptziel, einander lieben, und wie können wir das verwirklichen? Heimat gestalten. In der frühen Christenheit war das wohl zumindest nach ein Paulusbriefen, der ordnet das so ein bisschen an, war es üblich, dass nicht nur da so ein Mensch vorne stand und professionell predigte, sondern dass die Leute sich gegenseitig ermutigten. Jetzt braucht ihr keine Panik kriegen, weil ihr jetzt denkt, oh scheiße, jetzt muss ich gleich nach vorne oder so. Aber wir haben uns überlegt, wenn es bei dem Thema geht, Heimat gestalten, dann wäre es auch gut, wenn wir irgendwie was machen, wo jeder was vielleicht mit, der möchte, was mit eingeben kann. Und haben uns Folgendes überlegt. Die Friederike hat ganz viele Zettel geschnitten und wir haben auch Stifte. Und du kannst, glaube ich, schon mal anfangen einfach, oder meinst du, die hören mir dann nicht mehr zu? Meinst du? Okay. Pass auf, ihr kriegt jetzt einen Zettel und Stifte gleich auch. Und wir möchten euch einladen, vielleicht gibt es einen Bibelvers, den ihr ermutigend findet. Oder einen Satz, den ihr irgendwo gelesen habt. Oder eine Idee, die euch Mut gibt. So ein kurzer Satz. Und dass ihr diesen Satz einfach aufschreibt auf diesen Zettel. Und wir sammeln die dann mit den Kollekteneimerchen ein. Und es geht darum, dass wir uns sozusagen einander ermutigen. Wenn wir jetzt sagen würden, bitte dreht euch zu eurem Nachbarn um und sagt ihm, was Ermutigendes, da werden einige vielleicht das total toll finden und andere werden vor Peinlichkeit vergehen oder so. Und deswegen haben wir überlegt, vielleicht könnte man das mit dieser Zettelaktion machen. Und wir sammeln dann diese Eimerchen wieder ein. Und dann gegen Ende des Gottesdienstes beim Segenslied lassen wir die Eimer rumgehen und ihr könnt einen Zettel rausnehmen, wo dann hoffentlich eine Ermutigung draufsteht. Schreibt also, versucht einen Gedanken aufzuschreiben, den Zettel zusammenzufalten. Und es ist so, wir werden jetzt ein kleines Instrumentalstück Vorspiel hören. Dann werden wir drei Lieder singen und nach diesen drei Liedern, wenn die Infos anfangen, dann werden wir die Zettel einsammeln. Das heißt, wenn ihr jetzt sofort denkt, ja, ich habe die Idee, dann könnt ihr das Instrumental dazu benutzen. Wenn ihr aber denkt, oh boah, das ist jetzt nach so einem Gottesdienst auch noch so Gedanken bei der Temperatur oder so. Vielleicht kommt euch das ja bei den Liedern und es geht einfach darum, was für ein Gedanke wäre ermutigend, was für ein Bibelvers. Was für ein Satz, den ihr irgendwo gelesen habt. Das muss nicht letzte Woche sein, vielleicht ist es auch ein Gedanke, den ihr schon ganz lange habt. Okay, dann legt ihr einfach mal los.